NDR 2 Spezial.
Ich bin Stefan Schmidt und heute geht es bei uns um nicht mehr und nicht weniger als um die Zukunft der Europäischen Union nach dem Gipfeltreffen in Brüssel. Großes Thema da natürlich der Brexit und wie es jetzt weitergeht. Der britische Guardian schreibt auf seiner Online-Seite, Roy Hodgson, also der Fußballnationaltrainer, ist der einzige Mann in England mit einem fundierten Plan, wie man Europa verlässt. Bei der EM sind sie ja tatsächlich nicht mehr dabei, aber der Austritt aus der Europäischen Union, der dürfte sich in der Tat schwieriger gestalten. Und nicht nur England scheint da bis jetzt keinen wirklichen Plan zu haben. Wir versuchen das alles mal zu sortieren, noch bis 20 Uhr hier bei NDR 2. 13 Minuten nach 7 an einem Mittwoch, der ein historischer Tag hätte werden sollen, so haben wir das jedenfalls gehört, vor diesem EU-Gipfel in Brüssel. Wie geht es weiter nach der Brexit-Entscheidung aus dem Vereinigten Königreich? So wirklich viel schlauer sind wir da heute nach dem EU-Gipfel in Brüssel nicht.
Für Bundeskanzlerin Angela Merkel steht fest, ein wirtschaftliches Wachstumsprogramm ist ein Brexit mit Sicherheit nicht. Denn Großbritannien, so die Kanzlerin in Brüssel,
das ist die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt und ein 15-17% des Bruttoinlandsprodukts der Europäischen Union.
Um die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen auf die EU zumindest zu begrenzen, sei jetzt zunächst einmal die Regierung in London gefordert, zügig für Klarheit zu sorgen und präzise zu formulieren, wie sie sich nach einem Austritt das zukünftige Verhältnis zur EU konkret vorstellt. Vorverhandlungen von europäischer Seite werde es nicht geben, so die Kanzlerin.
Ich rate dringend in einer so ernsten und auch ja, für uns alle neuen Situation die Schrittfolge nicht außer Acht zu lassen.
Wohlgemerkt, Großbritannien sei zunächst am Zug, sich zu erklären, und erst dann sei es die Aufgabe der 27 Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat, ihre Leitlinien für das zukünftige Verhältnis zu Großbritannien zu entwickeln.
Es ist ja so, wir verabschieden die Leitlinien und werden natürlich als Europäischer Rat auch anschließend nicht sagen, so, nun gucken wir uns das nicht mehr an, sondern wollen natürlich auch politisch weiter den Prozess begleiten.
Bei diesem Prozess der Neudefinition des Vertragsverhältnisses zu Großbritannien spielen sowohl die Europäische Kommission mit ihrem gewaltigen Apparat von Fachbeamten wie auch das EU-Parlament eine wichtige Rolle. Denn neben dem Rat muss auch das Parlament in Brüssel dem zukünftigen Vertragswerk mit Großbritannien zustimmen. Trotz ihres Plädoyers für neue, fokussierte EU-Initiativen steht für Angela Merkel fest, die Brexit-Krise ist die bisher größte Herausforderung für die EU.
Es ist ein ganz besonderer Moment.
Denn ab sofort müssen alle Krisen von einer geschrumpften EU bewältigt werden.
Aber wie das alles genau funktionieren soll, das steht eben noch nicht so wirklich fest. Ralf Siener, NDR 2 Brüssel.
Die dumme Briten.
Ja.
Dieser 52% hat die Entscheidung gemacht für alle, die ganze Land.
Ja, so sieht das heute die britische Deutschstudentin Millie. Die Jugend im Vereinigten Königreich fühlt sich um ihre Zukunft betrogen, hören wir. Allerdings sind nur ein Drittel der unter 24-Jährigen überhaupt hingegangen zur Volksabstimmung am vergangenen Donnerstag. Und so haben eben die Älteren die Entscheidung getroffen für den Brexit. Professor Ulrike Gero, Gründerin des European Democracy Lab, sind die, die für den Austritt gestimmt haben, eigentlich wirklich einfach nur dumm gewesen?
Dumm sind die Leute nicht, und ich glaube, sie haben reagiert auf eine eher grundsätzliche Malaise mit der Europäischen Union, die ja jetzt nicht nur eine britische ist. Wir müssen das auch ein bisschen aus dem britischen Kontext herausheben. Auch in Österreich, auch in den Niederlanden, in Dänemark, auch in Deutschland gibt es zunehmend Unmut, und der ist zum Ausdruck gekommen.
Ja, für wie groß halten Sie denn die Wahrscheinlichkeit, dass sich so eine Austrittsabstimmung in einem anderen Land erholt?
Da ist die Sorge groß. Wir haben auch Zahlen vorliegen. Also das Pew Center der Vereinigten Staaten hat schon 10 Tage vor dem Brexit Zahlen veröffentlicht, wonach in Frankreich, in Tschechien, Polen, in vielen anderen Ländern das Begehren anschwillt, jetzt eben auch Volksentscheide zu machen. Ob da jetzt ein Land nachzieht, das weiß ich nicht zu sagen. Man kann ja jetzt auch die Gipfelentscheidung oder überhaupt auch die relative Kühle, mit der die Europäische Union auf diesen Brexit reagiert, indem man sagt, so, Moment, das war's. Frau Merkel spricht von keine Rosinen picken, dass man damit natürlich auch im Grunde die Angstschwelle hochsetzen möchte, dass andere Länder dem britischen Beispiel folgen.
Und die Europapolitiker in Brüssel sagen, es muss sich was ändern, Vorschläge sind willkommen. Wie könnten die denn aussehen?
Naja, die Europapolitiker in Brüssel sagen das vielleicht, aber dann ist halt die Frage, wo gucken sie hin? Also die Ratsentscheidung, die wir jetzt gerade verfolgt haben, hörte sich eher so an, als wenn man jetzt sagen will, nein, wir machen weder eine große Vertragsreform, wir denken auch nicht fundamental über eine Neuaufstellung der europäischen Demokratie nach, sondern jetzt wird eben sozusagen der Brexit abgewickelt. Das ist die klare Ansage von heute. Wie könnten neue Vorschläge aussehen? Die gibt es in der Tat, aber gibt es die sozusagen aus dem politischen Raum heraus? Das würde ich bezweifeln. Wir haben also von sehr verschiedenen Wirtschaftsverbänden jetzt sofortige Vorschläge auf den Tisch gelegt bekommen, was man machen kann. Vom DGB, Tsipras aus Griechenland, Ende der Sparpolitik, neue Wirtschaftspolitik und so weiter. Also es gibt sehr vielgestaltige Vorschläge, aber ein Vorschlag, dass man das politische System der Europäischen Union so reformieren würde, dass die Leute eben nicht mehr dieses Ungutsein haben, ich werde da regiert, irgendwas passiert, ich kann mich nicht dagegen wehren, das ist ja als Vorschlag bisher gar nicht auf den Tisch gelegt worden, denn da ist ja jetzt die Antwort nein, fundamental irgendwie über die EU neu nachzudenken, das müssen wir jetzt nicht, das war ja die Antwort, die wir gerade vom Gipfel bekommen haben.
Ja, die EU müsste nämlich mehr tun als nur das, sagt die Politikwissenschaftlerin Professor Ulrike Gero, Gründerin des European Democracy Lab bei NDR2. We love you, Europe. Das war auf hunderten Schildern zu lesen gestern Abend auf dem Trafalgar Square in London. In mehreren britischen Städten sind Brexit-Gegner auf die Straße gegangen, darunter viele Studenten und Schüler wie Rosemary aus London, die Französisch lernt und eigentlich vorhatte, irgendwann mal in Frankreich zu leben und zu arbeiten.
I'm studying French and I want to do French at university and I want to be able to work in France.
Es wird jetzt vermutlich alles schwieriger. Es ist einfach so frustrierend, noch nicht mal 18 zu sein und zu sehen, welchen Dämpfer deine Zukunft gerade bekommen hat. Viele von uns sind wirklich ärgerlich.
And we're really angry about it.
Ja, viele sind auch traurig, viele sind enttäuscht und irgendwie will es keiner gewesen sein mit dieser Brexit-Entscheidung. Stefanie Pieper, NDR2 London, reist gerade durch Großbritannien, um von dort über die unterschiedlichen Stimmungen zu berichten. Im Moment erreichen wir sie in Sunderland in Nordengland, wo ein besonders hoher Anteil von Menschen für den Brexit gestimmt hat, 61,3%. Frau Pieper, warum sind denn gerade dort die Europagegner so stark?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so viel mit der EU zu tun hat, ehrlich gesagt. Ich habe hier heute mit vielen Leuten gesprochen und hatte den Eindruck, die sind eher sauer auf London, die sind eher sauer auf Westminster, auf die Politik dort. Die fühlen sich einfach abgehängt hier im Nordosten Englands. Die sagen, für die in London, da ist Manchester schon der Norden und danach kommt nur noch Schottland. Und was hier im Nordosten, in Sunderland, Newcastle, in dieser Region passiert, das interessiert überhaupt niemanden. Viele machen allerdings auch den Niedergang hier der Stadt, der Wirtschaft, der Werften, der Kohleminen, die geschlossen haben, da machen sie die EU für verantwortlich, obwohl man ja auch argumentieren könnte, da waren andere dran schuld. Aber alle Probleme, die es hier so gibt und die Stadt wirkt in der Tat auch so ein bisschen heruntergekommen, möchte ich mal sagen, lasten sie halt der EU an. Und das hat sich nun in diesem Referendum eben darin gezeigt, dass dann doch mehr als 60% gesagt haben, okay, dann gehen wir jetzt raus.
Wenn ich Sie so höre, dann herrscht da aber jetzt trotzdem keine Feierstimmung in Sunderland, oder?
Nein, das nicht. Also man muss ja sagen, es haben viele auch noch dafür gestimmt, doch drin zu bleiben in der EU. Die sind wirklich auch erschüttert geradezu. Und manche habe ich auch getroffen, die gesagt haben, ich habe dafür gestimmt, dass wir rausgehen. Ich habe aber gar nicht damit gerechnet, dass es am Ende wirklich so kommt. Und ich bereue es jetzt auch. Vielleicht hätte ich doch lieber dafür stimmen sollen, dass wir drin bleiben. Wer weiß, was jetzt wirtschaftlich alles passiert. Aber es gibt auch einige, die sagen, doch, das war richtig und ich freue mich. Und jetzt sollte am besten Boris Johnson Premierminister werden. Und der sollte dann auch dafür sorgen, dass wir wirklich schnell aus der EU rausgehen und dass sich das nicht jahrelang hinzieht.
Aber die aktuelle britische Regierung scheint es da ja nicht ganz so eilig zu haben, wie es scheint. Zumindest die müssen sich erstmal selbst sortieren. Wie kommt das bei diesen Leuten an, die für den Brexit gestimmt haben?
Also viele haben auch wegen der Zuwanderung aus anderen EU-Staaten für out gestimmt, also für den Brexit, obwohl hier in Sunderland so wahnsinnig viele Zuwanderer gar nicht sind. Aber trotzdem sagen diejenigen, die für den Brexit sind, hier eben, ja, das sollte jetzt schnell gehen. Wir sollten schnell zusehen, dass nicht noch mehr Leute hierher kommen, weil sie nehmen uns die Wohnungen weg, sie nehmen uns den Platz beim Arzt weg und sie kriegen alle möglichen Sozialleistungen, ohne dass sie eingezahlt haben. Und das möchten die, die eben gegen die EU gestimmt haben, dass sich das lieber heute als morgen ändert.
Gemischte Gefühle nach der Brexit-Entscheidung in Nordengland. Stefanie Pieper für NDR 2 in Sunderland. Hallo, schönen Feierabend. Hier ist NDR 2 am Mittwoch mit einem Spezial aus aktuellem Anlass. Ein Land im Ausnahmezustand. Auch nach der Volksabstimmung um den Austritt aus der Europäischen Union bleibt die Stimmung aufgeheizt im Vereinigten Königreich. Und die aufgestauten Aggressionen, die entladen sich unter anderem gegen Ausländer. Graffiti-Hetze, Hassparolen auf Handzetteln, Pöbeleien, all das hat nach der Brexit-Entscheidung zugenommen, sagt die britische Polizei. Gabi Biesinger, NDR 2 London. Zuwanderung ist ja auch ein großes Thema bei der Volksabstimmung gewesen. Ist diese Hasskriminalität jetzt eine Momentaufnahme oder driftet Großbritannien nicht nur raus aus der EU, sondern auch noch nach rechts?
Also das müssen wir jetzt erstmal abwarten. Experten sagen, so eine Welle kann es nach in Anführungsstrichen nationalen Ereignissen wie so einem Referendum mal geben. Das geht dann auch wieder zurück. Aber was klar scheint eben ist, dass das Referendum so ein Ventil geöffnet hat nach dem Motto, wir haben den Brexit gewählt, also auch gegen Immigration gestimmt und darum dürfen wir jetzt Fremde, die hier rumlaufen, auch wieder nach Hause schicken. Und in der Kampagne wurde ja auch durch so manche Reden da so ein rechtes Klima befeuert. Also Nigel Farage hat ja zum Beispiel eine Anti-Flüchtlingsplakat hier gezeigt und das hat die Stimmung natürlich aufgeheizt.
Da Sie die Politiker erwähnen, die Spitzenpolitiker in London, die scheinen ja gerade selbst nicht so genau zu wissen, wie es jetzt weitergehen soll, wo es langgehen soll. Wie gefährlich ist diese Führungslosigkeit da gerade?
Also ich würde sagen, ziemlich, denn die Leute haben sehr viel Frust wegen dieser ganzen Unsicherheit, die herrscht. Also die sehen, der Pfundkurs ist gerutscht, wir wissen nicht, ob wir bald ein Visum brauchen, wer entscheidet denn jetzt, was gemacht wird. Und die ganzen Wahlversprechen, die es dann vorher gab, nämlich das Geld, das sonst nach Brüssel ging, das geht hier künftig in die Sozialsysteme. Da rudern die Brexit-Politiker inzwischen schon wieder zurück und viele Leute fühlen sich einfach hintergangen.
Die Konservativen, die fangen jetzt immerhin schon mal an, konkret einen Nachfolger für David Cameron zu suchen. Vor einer halben Stunde ist die Bewerbungsfrist losgegangen. Wer wäre denn da der beste Kandidat, um diese schwierigen Verhandlungen, die jetzt anstehen mit der EU, um die zu führen?
Ja, also man könnte natürlich sagen, Brexit-Kampagnenführer Boris Johnson, der soll die Suppe mal schön auslöffeln, die er den Briten da mit eingebrockt hat. Aber der ist auch umstritten, weil der so ein bisschen als Bruder Leichtfuß daherkommt manchmal. Die seriösere Persönlichkeit wäre mit Sicherheit Innenministerin Theresa May. Die hat für das Remain-Lager gekämpft. Die könnte auch die gespaltene Partei und das gespaltene Land vielleicht wieder zusammenführen. Aber die müsste dann eben diesen Austritt organisieren, den sie eigentlich nie wollte.
Apropos gespaltenes Land, gestern Abend hat es in mehreren britischen Städten Aktionen und Demos von Europa-Freunden gegeben. Was können die denn noch ausrichten?
Ich war gestern Abend selber auf dem Trafalgar Square dabei, um einen Bericht zu machen. Und das war wirklich schon eine berührende Stimmung, wo die Leute sich gegenseitig aufgeheitert haben und ihren Brexit-Frust losgeworden sind. Aber ich fürchte ehrlich gesagt, ändern kann das auch nichts mehr.
Frust, Aggressionen, gemischte Gefühle in Großbritannien nach der Brexit-Entscheidung. Gabi Biesinger, NDR 2 London. NDR 2 an einem Mittwoch, der eigentlich ein besonderer Tag hätte werden sollen für die Europäische Union. Aber dieser EU-Gipfel, der ist ziemlich schnell wieder vorbei gewesen, heute in Brüssel. Und die Staats- und Regierungschefs haben vergangene Nacht auch noch deutlich mehr Schlaf abbekommen als sonst bei solchen Gelegenheiten. Nur, wie es jetzt genau weitergeht, nach der Brexit-Entscheidung aus dem Vereinigten Königreich, das wissen wir immer noch nicht so genau. Die Botschaft lautet, es muss sich was ändern, aber nichts Grundsätzliches. Die Art und Weise, wie die EU funktioniert und ihre Verträge, das alles soll so bleiben wie vorher. Und das finde ich schon etwas enttäuschend. Alexander Graf Lambsdorff, Vizepräsident des Europaparlaments, jetzt bei uns am Telefon. Sind Sie genauso enttäuscht wie ich?
Ja, Herr Schmidt, ich finde das auch enttäuschend. Man kann nach so einer dramatischen Entwicklung nicht die Sachen einfach aussitzen. Das, glaube ich, ist der falsche Weg. Wir müssen ja an die Dinge rangehen. Wir müssen die Sachen miteinander besprechen, was wir in Zukunft besser machen wollen. Insofern, ja, das war eine Enttäuschung heute.
Woher kommt denn dann dieser Hang zum Pragmatismus und zur Schadensbegrenzung?
Ich glaube, es gibt mehrere Gründe dafür. Ein Grund ist, man hat Angst davor, wirklich europapolitische Dialoge miteinander zu führen. Im März wird in Holland gewählt, im Mai in Frankreich und im September in Deutschland. Und weder Mark Rutte noch François Hollande noch Angela Merkel wollen sich wirklich in der Diskussion in der Öffentlichkeit stellen, wie es weitergehen kann mit Europa. Ich glaube aber, und das sagen wir auch als FDP, wir müssen diese Zukunft der Europäischen Union miteinander diskutieren und wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern dabei zuhören.
Auch jetzt gerade in dieser Situation, wie groß und wie historisch wird denn eigentlich der Einschnitt durch den Brexit für die Europäische Union?
Na, das ist schon ein historischer Einschnitt. Das ist das erste Mal, dass ein Land die Europäische Union verlässt. Übrigens nur mal so, Damit gehen ja auch die Stimmrechte von Großbritannien im Rat und auch die 73 Europaabgeordneten aus Großbritannien nach Hause. Schon das zeigt ja, dass wir den Vertrag ändern müssen. Das muss ja alles neu austariert werden. Aber das Ganze, glaube ich, sollten wir, das ist mir auch wichtig, nicht zu hoch hängen. Wir hatten ja schon mal eine Europäische Union ohne Großbritannien ganz am Anfang. Die Gründung fand ja ohne England statt. Also wir werden mit Deutschland, Frankreich, den Benelux-Staaten, Italien, Österreich und den anderen Europa weiter nach vorne bringen, aber wir müssen es im Dialog machen und nicht hinter verschlossenen Türen.
Zumal ja gleichzeitig auch Europaskeptiker und Europagegner in den vergangenen Monaten fast überall stärker und lauter geworden sind. Haben Sie sich eigentlich auch mal ganz persönlich gefragt, was Sie falsch gemacht haben oder hätten besser machen können, um die Menschen mehr von der EU zu überzeugen?
Herr Schmidt, ich bin ja selber in gewisser Weise ein Europaskeptiker, weil es gehört zu einer demokratischen Politik immer dazu, sich selber auch in Frage zu stellen und zu sagen, also hier das ein oder andere hätten wir wirklich anders machen können. Für mich ist das klassische Beispiel einer falschen Entscheidung das Glühbirnenverbot sozusagen als Teil einer Überbürokratisierung. Ich habe da zwar dagegen gestimmt, wir haben als Europa aber da den falschen Weg beschritten. Deswegen, die Konsequenz muss jetzt lauten, keine Entscheidungen zu treffen, die den Menschen im Detail, im täglichen Leben auf die Nerven gehen, aber die Chance des Brexit dafür nutzen, die Projekte zu verwirklichen, wo Großbritannien bisher auf der Bremse stand, also eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die den Namen auch wirklich verdient, gemeinsame Terrorismusbekämpfung, die Sicherung unserer Außengrenzen mit einer wirklich gemeinschaftlichen Grenzsicherung, Grenzschutzbehörde. Das sind so Dinge, ich glaube, dass, wenn wir das machen, dann gibt es auch wieder mehr Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern, dass Europa die großen Fragen angeht, ohne sich in den kleinen zu verzetteln.
Und vielleicht auch nochmal mehr auf die Menschen zugehen. Hätten Sie das in der Vergangenheit auch mehr machen können als Europapolitiker, jemand, der immerhin an exponierter Stelle im Europaparlament sitzt?
Ich mache wahnsinnig viele Veranstaltungen, aber man muss ganz realistisch sein. In Deutschland leben 82 Millionen Menschen. Wir haben aus unserem Land 96 Europaabgeordnete. Auf jeden von uns kommt fast 1 Million Menschen. Wir können das im persönlichen Kontakt nicht schaffen. Wir brauchen Sie, wir brauchen die Medien, wir brauchen konstruktive, kritische auch Diskussionen und Debatten. Wir brauchen aber eine positive Grundeinstellung zu Europa. Sie haben eben von Europaskeptikern gesprochen. Mit Europaskeptikern muss man reden und die einzelnen Entscheidungen auch immer wieder hinterfragen. Aber wir dürfen den Europa-Hassern das Feld nicht überlassen, die grundsätzlich gegen alles sind, was für die Vereinigung der Völker auf unserem Kontinent nach vorne bringt. Das sind die Nationalisten, das sind die Ewiggestrigen. Die dürfen das Feld hier nicht für sich beanspruchen.
Und der EU-Gipfel heute in Brüssel, der war eine Enttäuschung, sagt auch Alexander Graf Lambsdorff, Vizepräsident des Europaparlaments bei NDR2. Hier ist das NDR2-Spezial an diesem EU-Gipfeltag, der nicht so wirklich viel Neues gebracht hat in Sachen Brexit. Nur dieses: Schottland ist entschlossen, in der Europäischen Union zu bleiben. Das hat die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon heute noch einmal ganz deutlich gesagt bei ihrem Besuch in Brüssel. Da hat sie Kommissionschef Juncker getroffen, außerdem Martin Schulz, den Präsidenten des Europaparlaments, um mal vorzufühlen, was da wie möglich sein könnte in Zukunft. Sicher ist allerdings, es würde Jahre dauern, bis Schottland allein Teil der EU sein könnte, und die Schotten müssten natürlich vorher ihre Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich erklären. Darüber spreche ich jetzt mit dem schottischen Kulturwissenschaftler John Potiemski, der schon lange in Bochum lebt und arbeitet, seine Heimat also mit einem gewissen Abstand betrachtet. Herr Potiemski, die Schotten haben für Europa gestimmt, die Engländer gegen die EU. Wie sehr verschlechtert das die Stimmung zwischen den einzelnen Teilen des Vereinigten Königreichs?
Ja, also die Stimmung war schon vorher, schon nach 2014, nach dem letzten Referendum, schon gespalten, weil zum Teil die britische Regierung gesagt hat, wenn die Schotten für Nein, also gegen die Unabhängigkeit stimmen, dann bleiben die in der Union, aber die bleiben auch in der Europäischen Union. 2 Jahre später ist das nicht mehr gegeben. Mhm. Und deswegen ist die Spaltung, die gefühlte Spaltung noch größer geworden. Und das ist eine Mischung aus Angst, Frustration und Wut auch in Schottland, weil es keinen Ausweg gibt. Also es gibt keine schottlandfreundliche Lösung.
Woher kommt diese Zuneigung gegenüber Europa in Schottland?
Das hat geschichtliche Gründe. Es gab vor Jahrhunderten eine Verbindung zu Frankreich. Der Angstgegner sozusagen war immer die Übermacht Englands, die Schotten versuchte immer dagegen zu kämpfen. Schottland ist erst seit 1707 in einer Union mit England. also gar nicht so lange zusammen. Und die Angst gegenüber England war schon sehr tief von Anfang an. Das war eine ungewollte Union in 1707. Schottland war praktisch pleite und musste in diese Ehe gehen. Und jetzt will sie wieder raus.
300 Jahre in dieser Ehe, wie sehr hängt die schottische Identität an der britischen?
Ist schon gemischt. Also es gibt schon Leute, die die Monarchie gut finden und die Union und die ganze Symbolik mit der britischen Flagge und Empire und Commonwealth, die finden das schon in Ordnung. Aber die sehen auch, dass Schottland unfair behandelt wird von London, unfairer als von Brüssel. Also es ist nicht so, dass die Angst gegenüber allen Großmächten hat. Brüssel hat Schottland sehr gut getan und sehr fair behandelt. Und England war schon immer ein Feindbild.
Und dieses Feindbild der Schotten ist nach der Brexit-Entscheidung größer geworden, sagt der schottische Kulturwissenschaftler John Podziemski von der Ruhr-Uni Bochum bei NDR 2.